Heute ist der drittletzte Sonntag des Kirchenjahres. Und wenn dann gezählt wird, so 3 oder 3, 2, 1, 0, dann merkt man, das ist so ein Countdown. Da geht was zu Ende, das Kirchenjahr. Dann werden die Akten über diesem Jahr geschlossen. Und wir werden da ganz gezielt an unsere Endlichkeit unseres irdischen Lebens und auch dieser Welt erinnert. Alles hat seine Zeit. Und wenn das so ist, dann soll das ja was machen. Frustration, Angst, Panik oder so, nein, sondern herausreißen aus so einem gleichmäßigen irgendwie, man geht so, wuselt so durchs Leben und die Sachen kommen so, wie sie kommen und das wird alles so irgendwie, man schiebt das nur alles so mit sich und vor sich her und ist voll eingebunden. Und dann zum Schluss stellt man fest, das war's jetzt. Also wir werden hier so ein Stück weit herausgefordert, nochmal kurz das zu erkennen. Ja, Endlichkeit. Ich bin ja selber auch so ein bisschen persönlich angesprochen. Für mich rechne ich jetzt auch, 3 Jahre bin ich jetzt, so ganz grob gesagt, im Dienst. Ich muss rückwärts zählen. 3, 2, 1, 0. Und es geht jetzt nicht darum, das wissen wir ja alle, es geht nicht darum, auch für mich, das muss ich mir bewusst machen, die Zeit rumzukriegen. Also es geht darum, die Zeit richtig und wichtig auszufüllen. Und jetzt ist es so, wenn man nur die ablaufende Zeit sieht, füllst du die Zeit auch nicht richtig und wichtig aus. Bist du so fixiert darauf oder du kommst in Panik, was wollte ich noch alles machen oder was will ich noch alles machen, damit mein Leben irgendwie noch so erfüllt wird oder sowas. Das bringt es auch nicht. Oder man guckt so ablaufende Zeit zurück, ach war es mal früher so schön, ach als ich noch fitter war, ach als ich noch das konnte, ach als ich noch jung war und keine Ahnung. Das ist, oder ich gucke zurück und sage, war es das jetzt? Das ist doch irgendwie alles ein bisschen, ja nicht so. Also wir merken irgendwie, das ist nicht das Richtige. Und jetzt gibt Gott uns in diese Endlichkeit eine Fähigkeit. Eine Fähigkeit in dieser Endlichkeit richtig und wichtig zu leben. Und diese Fähigkeit ist die Hoffnung. Die Hoffnung ist eine Fähigkeit, in dem, wo Begrenzung, Schwierigkeit, Not, ablaufende Zeit da ist, dass ich richtig leben kann, weil ich weiter sehen kann. Also ich glaube wirklich, das ist ein großes Geschenk. Wir sagen Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei sind im Leben eines Christen ganz tiefe, wichtige Momente, Pfeiler, Fähigkeiten, Jesus zu glauben, zu hoffen, dass mein Leben Ziel und Sinn hat und dass ich an einer Stelle ankomme, die mir niemand rauben kann. Und die Liebe, dass ich das auch weitergebe, dass ich das in diese Welt hineintrage. Und heute geht es halt um diese Hoffnung als Übungsfeld, also ein wichtiger Text und wichtiges Thema der Predigttext zum heutigen Gottesdienst, der steht im Römerbrief. Und ich lese mal aus Römer 8 die Verse 18 bis 25. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet und die Gott an uns offenbar machen will. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott offenbart, wer seine Kinder sind. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht aus eigenem Antrieb, sondern Gott hat es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden. Die Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit wird und dass sie so zu der Freiheit gelangt, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Heiligen Geist empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt und dabei unseren Leib von der Vergänglichkeit erlöst. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft, schließt schließlich auf das, was er schon vor sich sieht. Wenn wir dagegen auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, dann müssen wir geduldig darauf warten. Großer Text, dem ich kaum gerecht werden kann. Ich habe so 3 Punkte. Mein Übungsfeld, meine Ausstattung, mein Einsatz. Wenn man früher in der Schule geübt hat, da ging das immer so, dass man zum Beispiel Sachen aufgesagt hat oder sogar einen Reim gebildet hat, weil Reime prägen sich ein. Ich habe jetzt so 3 Überschriften, da habe ich mir so 3 Stabreime ausgedacht. Meine Welt, mein Übungsfeld, das mich bei der Hoffnung hält, ist das Erste. Meine Welt, mein Übungsfeld, das mich bei der Hoffnung hält. Also wir haben diesen Text jetzt gerade gehört und wir merken, der fängt ja ganz anders an. Er fängt halt mit Leid an und Paulus hat hier gar keine rosarote Brille auf und er sieht aber auch nicht schwarz. Der ist ein richtiger Realist, finde ich. Der sagt uns nämlich ziemlich deutlich, als Christ bin ich Teil der Schöpfung und ich habe keinen Sonderstatus innerhalb dieser Schöpfung, weil ich jetzt an Jesus glaube. Das Leid, das diese Welt erfährt, das trifft mich nicht weniger als andere. Es geht mich auch an, also Leid geht mich an. Jesus ist auch nicht dazu gekommen, dass ich als Christ aus allen dicken Schwierigkeiten herausgehalten werde. Punkt. Jesus ist dazu nicht gekommen. Alle Traurigkeiten, die Menschen um mich herum erleben können, können mir auch passieren. Und natürlich ist das leicht immer, sage ich mal, wenn man über Leid und so weiter spricht, das ist leicht, irgendwelche Gedanken, Ideen dazu zu haben und Verständnisse. Und wenn ich dort bin, ist es nicht leicht. Überhaupt nicht. Wenn ich es selbst habe, geht es mir nicht so gut damit. Und dann hoffnungsvoll zu bleiben. Aber hier ist irgendwas falsch an meiner Stabreimüberschrift. Meine Welt, mein Übungsfeld, das mich bei der Hoffnung hält. Also hier steht ja nicht, das ist nämlich ein materialistischer Erklärungsansatz, der sagt, weil der Mensch so viel Schwierigkeiten, Nöte, Leid erfährt, muss er sich eine Hoffnung suchen. Also einen Gott zum Beispiel. Ja, weil das so schwierig ist, macht der das. Unser Text geht ganz anders ran. Der sagt, Gott gibt diese Welt, die keine Hoffnung hat, Hoffnung. Gott spricht dieser Welt, die keine Hoffnung hat, Hoffnung zu. In dieser Welt findest du das nicht. Unsere Hoffnungen, die wir menschlich machen, sind immer Zweckoptimismus. Die sind immer, ich gucke mir mal das an, weil im Moment geht es gerade so schwierig und ich gucke mal lieber auf das und dann hoffe ich dann, irgendwann ist die Schwierigkeit weg und dann atme ich wieder auf. An vielen Stellen funktioniert das ja irgendwie, aber das ist nicht die Hoffnung, von der hier die Rede ist. Also so eine Art Durchhaltehoffnung und dann geht das Leben irgendwie schon wieder weiter und es normalisiert sich wieder und so weiter. So eine Hoffnung ist, was Gott der Welt gibt und in diese Welt rein spricht durch Jesus. Gott kommt in eine hoffnungslose Welt rein. Das ist einfach die Lebenssituation. durch Jesus. Er wirkt Hoffnung durch Jesus. Er verbindet Menschen mit dieser Hoffnung durch Jesus. Weil die Welt so ist, wie sie ist, und es ist nicht Gottes ursprünglicher Plan mit dieser Welt gewesen, niemals, zeigt die Bibel. Es ist nicht Gottes Plan gewesen, dass die Welt leidet und Schmerz erfährt und Endlichkeit durchmachen muss. Es ist nie sein Plan gewesen, ursprünglich, aber es hängt mit der Sünde, mit dem Abwenden von Gott zusammen. Es ist damit verbunden, dass Menschen so ihr Leben gestalten und ihre eigenen Hoffnungen suchen wollen und ihr eigener Gott sein wollen. Damit hängt es zusammen. Und jetzt ist Gott gnädig und sagt, ich gebe dieser Welt, die in dieser Armut drinne ist, gebe ich Hoffnung. Ich komme in diese Welt und schaffe ihr Hoffnung. Also hier steht ja was drin von dem, dass diese Welt etwas unterworfen ist. Dass die kommt da nicht raus aus diesem Schema der Hoffnungslosigkeit, der Vergänglichkeit, des Leides, des Schmerzens. Wir können immer sagen, okay, lasst uns an was Gutes denken, lasst uns was Schönes machen, lasst uns ein Festchen feiern, lasst uns irgendwie lustig sein, können wir alles machen, das hält ja eine Zeit lang. Und dann blups, bumm, passiert was und wir merken, kannst du alles vergessen. Trägt überhaupt nicht. Hält mich nicht. Macht mich nicht mutig. Ich finde es echt krank, wie diese Welt ist. Ja? Dann komme ich dran und verzweifle. Und Gott gibt in eine hoffnungslose Welt Hoffnung durch Jesus. Das ist das Erste. Durch seine Gegenwart. Also nochmal ganz wichtig, Paulus lässt keinen Zweifel daran, Christen leben dennoch in diesen gleichen Umständen wie andere Menschen auch. Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir erleben Leid. Wir erleben manchmal auch unsägliches Leid. Ich fand hier, wer es mal nachher lesen will, Worte aus Jerusalem hier. Da ist ein schöner Lebensbericht drin, finde ich immer sehr spannend, von Horatio Gates Stafford. Ein Mann, der in Israel so eine amerikanische christliche Kolonie gegründet hat, später, Ende des 18. Jahrhunderts. Und da wird so ein bisschen berichtet, ganz reicher Anwalt in den USA und ganz gläubiger Christ, wie sein ganzes Vermögen verbrennt, als es einen großen Stadtbrand in Chicago gibt und er hatte Immobilien und dann bricht die Wirtschaft ein und er hatte noch Wertpapiere und alles ist weg. Alles ist weg. Er hat nichts mehr. Und dann will er so auf Missionsreise gehen, ich glaube mit Moody und so, fährt nach England und schickt seine Frau voraus, hat aber noch was Geschäftliches zu erledigen und hat vier Kinder. Und die Frau und die Kinder gehen auf dieses Schiff und das Schiff kollidiert und bricht in der Mitte in zwei und in wenigen Minuten ist das ganze Schiff untergegangen. Und dann kriegt er, als er wieder noch in den USA ist, ein Telegramm, damals hat man noch telegrafiert, saved alone, als Einzige gerettet von seiner Frau. Sie ist übrig geblieben. Und dieser Mann schreibt dann ein Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Verrückt. Verrückt. Da ist irgendwie eine Kraft. Da ist irgendwie eine Hoffnung. Da ist irgendwie ein Aufblick und ein Ausblick auf etwas, was mein Leben trägt, mitten in diesem Leid. Sie kriegen noch ein Kind, das Kind erkrankt mit 4 Jahren und stirbt. Und dann kommen die Freunde und sagen, Horatio, denk mal drüber nach, was für Sünde in deinem Leben ist. Wenn Gott dich so straft, da kann doch nur Sünde sein. So sind wir manchmal. Der liebe Gott muss es immer lieb mit uns machen. Es muss immer gut sein, und wenn es nicht gut geht, dann ist er irgendwie der böse Gott oder wir sind es vielleicht, die es verbockt haben. So ist das nicht. So läuft das nicht. Paulus erklärt die Welt so nicht. Wir leben in einer Welt und hängen voll mit drin als Christen. Aber es gibt eine Hoffnung. Und dieser Mensch ist ein Hoffnungsbote geblieben und nachher in Israel gewesen. Die haben dort Waisenhäuser gegründet, haben dort unter Juden und Arabern gearbeitet und waren sehr anerkannt und haben Menschen zum Glauben geführt. Das finde ich stark. Das finde ich stark. Also, das ist ja so meine Welt, mein Übungsfeld. das mich bei der Hoffnung hält. Wie gesagt, Gott legt dir in mein Leben. Gott legt dir in mein Leben. Mittendrin im Leid. Wir kommen an manchen Stellen gar nicht raus. Die Überwindung dieser Welt ist die Hoffnung. Und die Überwindung dieser Welt ist nicht die Abschaffung des Leides. Alle politischen Bestrebungen, alle gesellschaftlichen Bestrebungen ticken anders. Wir müssen das Leid aus dieser Welt bringen. Hier geht es nicht darum, dass Christen alles tun können und sollen, was anderen Menschen hilft und im Leid vielleicht Leid vermag, Leid aufsparen mag oder enden mag. Aber diese Maxime, Leid zu enden, führt an vielen, vielen, vielen Stellen zu noch mehr Leid. Glaubt das nur. Ich muss jedes Leid abschaffen, ausschließen und dann müssen Menschen dann irgendwann freiwillig sterben dürfen und Kinder werden im Mutterleib getötet unter einem Ansatz Leid vermeiden. Leid ausschließen. Stimmt was nicht? Da stimmt was nicht. Gott ist anders. Gott handelt anders in der Welt. Gott geht mit uns anders um. Schenkt uns eine lebendige Hoffnung. Und trotzdem erinnert uns das dran, es muss doch etwas geben, was mich und mein Leben trägt und hält und durchbringt. Es muss doch was geben. Und Gott gibt das. Und ich bin zum Glauben gekommen, weil ich oft mit dem Leid konfrontiert bin, was ich an mir selber hatte. Das hat mich zu Jesus gebracht. Immer wieder. Versagen, Schuld, Dunkelheit. Also das war so der erste Gedanke, das Übungsfeld. Diese Welt, ganz einfach, diese Welt hier, keine andere. Und wir sind nicht berechtigt, aus dieser Welt zu fliehen. Und nicht dazu aufgerufen. Und dann gibt Gott diese Ausstattung. Das wäre jetzt nochmal die Frage, was ist die Ausstattung? Jetzt kommt mein Stabreim. Schon empfangen, ein Verlangen, wie ein Kind, ganz unbefangen. Da habe ich was empfangen, eine Ausstattung. Und der Paulus, der fängt hier an und erzählt plötzlich von der Kindschaft. Und er erzählt davon, dass das richtig schön ist, Kind zu sein, aber wir sehen das gar noch nicht richtig. Es ist richtig schön, Gottes Kind zu sein, zu Gott zu hören, mit Gott verbunden zu sein. Und er redet hier, wir haben da sozusagen schon einen inneren Beweis, eine innere Stärke, das ist der Heilige Geist, der uns da gegeben wird, wo Menschen ganz ehrlich, von ehrlichem Herzen verlangen, zu Jesus kommen und sagen, Jesus, was du getan hast, nehme ich an. Was du für mich getan hast, glaube ich. Ich glaube dir, dass du mich liebst. Ich glaube dir, dass du für mich in diese Welt gekommen bist. Ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass ich Vergebung brauche. Ich glaube, dass ich deine Hilfe, deine Hoffnung brauche. Ich brauche dich. Bitte, sei mein Herr. Und da ist Gottes Geist im Leben eines Menschen da und bestätigt das und wirkt da und tröstet da. Und wenn ich falsch gelaufen bin, hängt er an mir und zieht mich und führt mich wieder in die Wahrheit. Das ist sein Job, das, was er tun will. Also das ist eine Ausstattung, schon empfangen. Und da ist ein Verlangen, da entsteht ein Verlangen. Ein Verlangen, in der Nähe Gottes zu sein, Jesus mehr kennenzulernen, von Jesus gestärkt und ermutigt zu werden in einer Welt, wo ich immer wieder merke, die zieht mich herunter. Das macht mich ja verrückt, was alles passieren kann und wie es manchmal so dunkel aussieht. Und der Paulus redet hier ständig von diesem Kindsein und er sagt immer, und das finde ich interessant, er redet hier von, dieses Kindsein sehen wir ja noch gar nicht alles richtig. Da muss ja noch was offenbar werden, aufgedeckt. Also in Bezug auf die Schöpfung hat er ja von dem Gebären, was da kommen muss, noch was da kommen muss von einer Schwangerschaft und von den Wehen geredet. Und das ist ja mit dem Gedanken vom Kind verknüpft. Also Gott hat durch den Glauben in mein Leben schon was reingelegt. Ich darf Kind sein. Ich darf wie der Vater sein. Aber ich bin es doch gar nicht. Ich sehe es doch gar nicht. Ich gucke mich an und denke, ach du Schreck. Es ist so viel verborgen. Es ist so viel unter manchen falschen Dingen verborgen. Auch in Dingen, wo ich einfach geblendet bin, wo ich auf ganz andere Sachen gucke. Ich sehe es nicht. Und der Paulus sagt, das ist da. Wenn du Jesus glaubst, ist dieses Kind in deinem Leben schon da. Und jetzt ist es ein Bild ein bisschen verrückt und vielleicht passt das mit der Geburt auch. Wenn ein Kind empfangen ist und da ist und es ist ein Fötus im Leib einer Mutter, ist es vollkommen Mensch. Es wird nicht erst ein Mensch. Es ist vollkommen Mensch. Vollkommen, alles da. Alles ist da. Man muss nicht warten, dass daraus ein Mensch wird. Man weiß, da ist ein Mensch. Und diese Mutter wartet, bis es wächst und dann merkt es, aber das Kind ist ja im Bauch, aber es ist nicht da. Und alles wartet darauf, dass dieses Kind geboren wird. Alles, was man tut, alle Sachen, die man vorbereitet, alles ist darauf ausgerichtet, dass das Kind geboren wird. Und dann ist die Freude groß. Und vorher kommt aber der Schmerz. Und vorher kommt der enge Geburtskanal. Und vorher kommen die Wehen und die Ängste, die damit verbunden sind. Das ist alles da. Aber eine Mutter, die ihr Kind liebt, die weiß, ey, wie groß ist das? Ich freue mich auf mein Kind. Ich warte auf mein Kind. Ich möchte dieses Kind in den Armen halten. Das weiß die. Und das Verrückte ist, Frauen, die Kinder bekommen haben, durch diesen ganzen Schmerz hindurch, haben irgendwann den Schmerz wieder vergessen. Und wenn das Kind da ist, freut man sich und schaut da drauf und sagt, wow, ist das toll. Also ich rede jetzt natürlich wie ein Blinder von der Farbe, ne? Ist logisch. Für alle Frauen, ne? Das ist wieder typisch, das sind die typischen Prediger, die reden halt schöne Geschichten, ne? Müssen aber selber mal dahin kommen. Manche Leute sagen ja, wenn Frauen die Kinder kriegen würden, wäre die Menschheit ausgestorben. Na, ist so, wahrscheinlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht durch den Schmerz zu einer Stelle, wo man sagen kann, dann ist das Kind da und dann gucke ich es an und sage, ey, ist das süß, ey, ist das toll. Oh, da ist alles dran und da sehe ich den Papa und da sehe ich die Mama. Da sehe ich was drin. Ich sehe es, endlich sehe ich es. Und wir sind in unserem Christenleben oft so, dass wir sagen, ich sehe so wenig. Ja klar siehst du so wenig. Ist ja wohl klar. Du bist ja noch nicht angekommen. Gott ist mit dir unterwegs, hör mal. Du kannst doch gar nicht alles sehen. Bild dir mal nicht so viel ein. Aber Gott hat in dich was reingelegt. Gott hat in dir den Glauben geschenkt an Ewigkeit. Gott hat in dir den Glauben geschenkt, dass du gerettet bist durch Jesus Christus. Gott hat dir den Glauben geschenkt, dass du geliebt bist, dass es Vergebung gibt über allem, was in deinem Leben ist. Wahnsinn. Gott hat dir das geschenkt. Das ist schon da. Und jetzt bist du als Christ in die Welt gestellt. Und du musst warten, dass dieses Baby, was, sag ich mal, dein Baby, was du selbst, ist ein bisschen ein komisches Bild jetzt, dass das einmal offenbar wird. Dass alle sehen, wow, Kind Gottes. Dass alle sehen, wow, da hat Gott was getan. Da hat Gott gehandelt. Denn wir sind verborgen oft. Man kann uns das nicht einfach überall ansehen. Du kannst mich angucken und kannst sagen, was, der? Der? Naja, also reden kann man viel. Und das finde ich auch spannend hier, dass der Paulus uns das sagt. Du bist voll ausgestattet, wenn du an Jesus glaubst und ihm vertraust. Hör auf, dich überall verrückt zu machen. Hör auf, überall mehr sehen zu wollen. Aber wohl, lebe im Vertrauen auf Gottes Geist. Darum machen wir ja den Kurs. Lebe, dass diese Ausstattung in deinem Leben etwas macht, wirkt. Eine Kraft hat. Da sind wir eigentlich schon beim letzten Punkt. Da geht es ja bei diesem letzten Punkt um diesen Einsatz. Und da habe ich jetzt folgenden Stabreich: voll erwarten, täglich starten mit dem Blick auf seinen Garten. Gut. Okay. Also manchmal ist ja so, Reimerei ist ja so, reim dich oder ich fress dich, ne? Genau. Aber hier geht es ja tatsächlich darum, dass Gott etwas verwandelt. und dass er etwas schafft, was blüht. Und dass er etwas schafft aus einer traurigen Welt, die der Sünde unterworfen ist. Dass er etwas schafft, was das alles überstrahlt. Dass Gott etwas verwandeln muss. Wir verändern die Welt nicht. Wir erleiden ganz viel. Aber es kommt etwas, was groß ist und herrlich ist, weil Gott es schafft. Und Gott es schaffen will und es verheißen hat. Und darauf soll ich drauf blicken. Genau. Voll erwarten, das ist so ein bisschen das täglich Starten. Das ist nicht nur etwas, was ich irgendwann mal gemacht habe. Und hier ist ja ein Punkt, der hier genannt wird, das ist diese, so warten wir darauf in Geduld. Wenn wir es jetzt noch nicht sehen, warten wir in Geduld. Es gibt niemanden, der so geduldig ist wie Gott. Niemanden. Ich hätte die Welt schon längst zugemacht. Ich hätte schon längst an manchen Stellen gesagt, so ein Mist, Schluss, weg damit. Gott hat das nie gemacht. Glaub nur nicht, dass unsere heutige Krise die einzige Krise ist, die die Welt gesehen hat. Die Welt ist voller Krisen. Gott hat Geduld. Gott kann warten. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Also ich muss lernen, Geduld zu haben. Ich muss lernen, Geduld zu haben zu mir. Ich muss lernen, Geduld zu haben mit meinen Menschen, mit denen ich unterwegs bin, mit meinen Geschwistern. Und ich muss vielleicht sogar lernen, Geduld zu haben mit dieser Welt. Wo ich manchmal sage, Mann, mach doch die Bücher zu. Das hat doch gar keinen Sinn mehr. Es wird nur noch schlimmer. Gott hat Geduld. Gott möchte, dass ich erwarte in Geduld, dass er etwas tut. Und Gott kann alle Situationen dieser Welt gebrauchen, dass Menschen Rettung finden da, wo sie von Jesus hören. Gerade in der Ausweglosigkeit, gerade in den schwierigen Situationen, fangen Menschen an zu sagen, wie lebe ich? Wie soll ich so weiterleben? Warum lebe ich so? Wie kann man so leben? Und sie fragen nach Gott. Vielleicht. Das hoffen wir. Gottes Ziel ist das. Gottes Wille ist das. Gottes Wille ist auch, dass wir warten mit Geduld. Das ist nicht ein untätiges Warten, das ist schon etwas verbunden mit dem, dass ich mich da auch einsetze. Aber Gott hat mir die Ausstattung des Heiligen Geistes gegeben, dass sein Wort zu mir spricht, dass ich in dieser Welt ausgerichtet bin wie Gott. Warten wir doch noch darauf und schaffen wir damit in diesem Warten, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen zum Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass Menschen glauben können. Das wäre eine gute Sache. Ich denke, das ist so ein bisschen da, wo wir einsetzen können, immer im Gebet. Und dieses Stöhnen und das Seufzen darf immer ein Gebet werden. Wir stöhnen und seufzen, Leute. Da kann man niemanden übel nehmen, wenn er stöhnt und seufzt. Es gibt so viele Dinge, da kannst du nichts anderes tun. Aber du kannst daraus ein Gebet machen. Du kannst daraus sagen, Jesus, du siehst diese ganze Ohnmacht meines Lebens und du siehst dieses Ganze, ich erwünsche und erwarte mir deine Hilfe und Rettung. Sei du gnädig, hilf. Lass mich dranbleiben. Geduldig sein heißt auch dranbleiben. Dranbleiben, wo es so schwierig ist. Dranbleiben, wo ich so wenig sehe. Das erwartet Gott von mir oder das möchte er mir durch Hoffnung ermöglichen und schenken. Das ist die Hoffnung, die Gott uns gibt. Amen. Lieber Vater im Himmel, du siehst alles, du kennst unser Herz, du kennst unser Wesen, du kennst unsere Kleinmut, aber du kennst auch die Dinge, wo wir manchmal sagen, es geht nicht mehr, bitte. Es geht nicht mehr. Und du gibst Hoffnung. Und du begegnest uns neu. Und du lässt uns neu aufblicken. Und das erbitten wir. Das erbitte ich, auch gerade in dieser Situation, wo Menschen so getroffen sind von den Nöten, den Leiden dieser Welt. Wir bitten dich, dass du reinsprichst in die Krankheitsnöte, in die finanziellen Nöte, in diese Nöte auch, wo manchmal wir mit unserer Arbeit und unseren Beziehungen auch stecken. Und dass wir neu auf dich schauen, dass du gibst. Du gibst gerne. Und wir bitten dich in diese Nöte auch dieser Welt und wir bitten dich, dass wir uns selber auch verwenden wollen und können, wie wir für diese eintreten und wenn wir dafür halt beten. Wir bitten dich, dass du hilfst und dich erbarmst über den Nöten und wir danken dir, dass du Hoffnung schenkst. Wir danken dir, dass in Jesus Christus Hoffnung ist für diese Welt und auch für mein Leben und für jeden, der hier sitzt. Danke, Herr Jesus Christus, dass du unsere Hoffnung sein willst. Schenk, dass wir Träger dieser Hoffnung sind. Danke, wenn wir seufzen oder weinen, auch das ist dir nicht fremd. Danke, dass wir aufschauen können und daraus ein Gebet werden lassen. Geh du mit uns. Amen.